Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Max Frisch in der Romandie. In der folgenden Reflexe-Sendung fragen wir, wie Max Frisch in der französischen Schweiz aufgenommen wurde. Welche seiner Werke sind übersetzt und auf Interesse gestoßen, welche nicht? Wie verändert sich ein Werk, wenn es übersetzt wird? Über die Rezeption von Max Frisch in der französischen Schweiz befragt Martin Heule, Wilfried Schildknecht und Peter Utz. Wilfried Schildknecht ist langjähriger Literaturkritiker in der Westschweiz und Peter Utz ist Professor für neuere deutsche Literatur an der Universität Lausanne.
Wilfried Schildknecht, Peter Utz, wie war denn das Klima damals in der französischen Schweiz, bevor noch Max Frisch wahrgenommen wurde? Wilfried Schildknecht.
Also ich würde sagen, das Klima war irgendwie zu einer Aufnahme bereit. Und dies vor allem dank Frank Jautrand in der Gazette de Lausanne. Der hat 30 Jahre lang immer wieder aus der deutschen Schweiz berichten lassen oder selber berichtet, war mit Dürrenmatt sogar ein bisschen befreundet. Dürrenmatt hat von ihm gesagt, ah, Jautrand, c'est un type. Dann das Zweite, als dann der richtige Auftritt begann mit den Theaterstücken im Jahr 59, kann man sagen, das war ein ganz großes Debüt in der Westschweiz, denn da hat man innerhalb von 8 Jahren 4 Stücke von Frisch und 4 Stücke von Dürrenmatt aufgeführt. Und im gleichen Jahr 58 hat am Anfang des Jahres Frisch gegen seinen Willen den Prix Veillon bekommen für Homo Faber und der bescheidenere Dürrenmatt hat dann ganz bescheiden im Dezember den Prix de la Tribune de Lausanne bekommen für die Panne.
Wie war denn das Klima in Lausanne und in der ganzen Westschweiz damals, bevor Frisch gekommen ist?
Ich würde sagen, es war doch immer ein freieres Klima, ein weltoffeneres Klima. Man darf nicht vergessen, dass man da schon in der Westschweiz Mitte der 50er Jahre, dank dem Théâtre des Fauné mit Charles Apotello, hat man da weltberühmte Stücke gebracht, nicht? Zum Beispiel, bevor man Biedermann brachte, hat man gebracht Beckett, das Endspiel, man hat gebracht Gogol, gut, man hat gebracht Ionesco, das heißt, das war alles sehr offen.
Apotello, der dann später bekannt wurde mit Expo 64, ja, der den Fragebogen, den viel kritisierten Fragebogen gemacht hat und ist auch in der Deutschschweiz bekannt worden. Ja. Dann Peter Utz, wie sehen Sie diese Zeit, als Frisch ins Welschland kam?
Ja, die 50er Jahre waren effektiv eine Zeit des beginnenden Kalten Krieges und das spürt man schon, wenn man verfolgt, welche Spuren Frisch hinterlässt in der französischsprachigen Presse, also etwa eben im Journal de Genève. Das Erste, was man von ihm überhaupt hört, die erste Erwähnung ist, dass er zu einer Delegation von Intellektuellen gehöre, die nach Polen reisten. Das war 1948 eine sehr umstrittene Expedition, die auch einen Niederschlag gefunden hat in Frischs Tagebuch. Dann berichtet man immer wieder über Frisch-Uraufführungen am Schauspielhaus in Zürich, obwohl man eben diese Stücke direkt noch nicht kennt. Dann gibt es bereits eine erste Kurzrezension über das Tagebuch, auch das noch nicht übersetzt. Und das präsentiert Max Frisch als einen in Deutschland aktuellen, umstrittenen, aber bedeutenden jungen Künstler, der primär eben ein Dramatiker sei und der nun auch ein intellektueller Weltbeobachter geworden sei. Auch der Stiller 1954, der wird dann in der Westschweiz, noch bevor er überhaupt übersetzt ist, recht markant begrüßt von Walter Weidli, einem Selbstschriftsteller und wichtigen Feuilletonisten der Zeit. Und bei dem entsprechenden Artikel, einem langen Artikel im Journal de Genève vom Dezember 1954, heißt es schon mal, Contribution de Max Frisch au mythe de la prison, also der Frisch Stiller wird direkt in die Gefängnisecke sozusagen gestellt, die Schweiz als Gefängnis, ein Stichwort, das wir vom ganz späten Dürrenmatt dann wieder kennen. Und Weidli beginnt seinen Artikel damit, das sei das wichtigste Buch, vielleicht auch das gelungenste, was die deutsche Schweiz nous est donné depuis plus de 50 ans, also seit über 50 Jahren der Westschweiz, der Schweiz überhaupt gebracht habe. Und da kommt auch das Malaise Helvétique gleich im zweiten Satz. Es sei sozusagen ein Dolchstoß mitten in dieses Malaise Helvétique. Und der Artikel fährt dann weiter, und auch das finde ich sehr signifikant, damit, dass er eigentlich die politische Seite von Frisch sehr betont, der ihn auch in Schutz nimmt vor dem Vorwurf, er sei ein möglicherweise sogar ein Kommunist oder zumindest ein Nihilist. Und erst auf der zweiten Seite kommt der Text von Weidli dann überhaupt auf den Inhalt des Buches zu sprechen. Weidli reagiert also bereits auf eine bestimmte Rezeption, die Frisch findet in der deutschen Schweiz, auch auf eine bestimmte eben politische Rezeption, sogar des Stiller. Und das zieht sich dann eigentlich durch, auch bei weiteren Artikeln von Weidli, der immer wieder die Werke von Frisch bespricht. Und er bespricht sie bereits, wenn sie auf Deutsch erscheinen, und dann auch wieder, wenn sie auf Französisch erscheinen. Also die Reaktion von Weidli ist immer auch eine, die bestimmt ist durch die Rezeption, die Frisch in der Deutschschweiz erfährt. Und er versucht sich sozusagen gegen diese Rezeption gleich auch zu profilieren, stellt sich auf die Seite eines politischen Frisch.
Also ist das Unbehagen in der Schweiz, ist das zuerst in der Deutschschweiz festgestellt worden und es ist als ein Deutschschweizer Unbehagen hier wahrgenommen worden in der Westschweiz und erst allmählich als ein schweizerisches Unbehagen dann definiert worden?
Jedenfalls argumentiert der Artikel von Weidli direkt schon mit dem «ce fameux malaise helvétique», das er immerhin in Anführungszeichen setzt. 1954 scheint das also bereits für ihn ein völlig eingeführter Begriff zu sein, nicht allein beschränkt auf die Deutschschweiz. Aber ich denke, das hängt zusammen mit einer Diskussion, die eigentlich auf die geistige Landesverteidigung zurückgeht und die dann etwa mit dem Unbehagen im Kleinstaat von Karl Schmidt, das aber erst später erscheint, eine neue Formulierung findet. Also dazwischen situiert sich diese Zeit der 50er Jahre eben eingezwängt sozusagen in die Zeit des Kalten Krieges, in eine Mentalität des Kalten Krieges, die man vermutlich in Zürich direkter spürte und die eben ein Katalysator, wie Frisch das war, vielleicht auch deutlicher in Zürich zum Ausdruck brachte als in der Westschweiz, die, das denke ich auch, wie Herr Schilknecht, doch eine etwas größere Offenheit hatte in dieser Zeit.
Ja, das kann man bestätigen, beispielsweise durch die Karriere von Apotello. Apotello ist ja Kriegsdienstverweigerer gewesen, hat 4 Monate im Gefängnis gesessen und ist dann 5 Jahre später zum künstlerischen Direktor des Théâtre Municipal de Lausanne geworden, nicht?
Aber das ist einerseits das Gefängnis, das schon erwähnt worden ist, und Apotello ist für die Schweiz ins Gefängnis hat gehen müssen und aber danach in der Westschweiz Theaterdirektor geworden ist.
Jedenfalls hat man ihn dann von allen Seiten her unterstützt und er war ganz frei in der Wahl seiner Stücke nicht.
Trotzdem muss man doch sagen, dass die Rezeption von Frisch, übrigens auch von Dürrenmatt, mit einer gewissen Phasenverschiebung erfolgt. Also das erste Tagebuch von Frisch erscheint erst 1964 auf Französisch. Interessant auch, dass bei den Stücken, das erste in der Westschweiz aufgeführte Stück war, als der Krieg zu Ende war. Das wird aber erst, ich glaube, 1959 in Lausanne aufgeführt. Also es gibt doch auch eine gewisse Phasenverschiebung, natürlich bedingt durch das Problem der Übersetzung. Aber das heißt auch, dass da schon eine andere Aktualität sich einstellt. Ich denke, gerade mit dem Stück, als der Krieg zu Ende war, ist natürlich 1959 etwas ganz anderes angesprochen als bei der Uraufführung direkt nach dem Krieg in Zürich 1945.
Nämlich?
Das Stück heißt in der französischen Übersetzung dann nicht mehr, als der Krieg zu Ende war, sondern es trägt den Namen der weiblichen Hauptfigur Agnes. Es scheint mir, dass dort ein Indiz dafür ist, man will eher eine psychologische Lektüre. Es geht um die Befindlichkeiten, natürlich auch um das mit Frisch dann sehr bald verbundene Identitätsproblem.
Ja, das kann natürlich auch eine Antwort sein auf das Dienstbüchlein oder auf Wilhelm Tell, nicht? Aber ich meine, ich habe die Jahre gezählt zwischen dem Original und der Übersetzung, nicht? Und die größte Jahreszahl ist tatsächlich bei dem Stück, das Sie erwähnt haben, das sind 35 Jahre, nicht? Aber bei vielen Stücken, zum Beispiel natürlich bei den politisch aktiven Texten, ist der Unterschied sehr kurz. Also zum Beispiel für Wilhelm Tell 1 Jahr, fürs Dienstbüchlein 3 Jahre. Und die anderen Texte, Biedermann, Andorra, die wurden ja übersetzt für die französische Aufführung, nicht? Das sind ja Übersetzungen von hier, von Billot.
Ja, Peter Utz. Also das ist auch ein sehr spannender Punkt, denke ich, dass es sozusagen eine zweistrangige französische Rezeption gab. Eben die großen Romane, auch die Tagebücher, wurden alle bei Gallimard übersetzt. Auch die meisten der Theaterstücke wurden in Frankreich von französischen Übersetzern übersetzt. Während eben das Dienstbüchlein beispielsweise von einem auch wieder etwas streitbaren jurassischen Schriftsteller Alexandre Voisard übersetzt wurde. Das wurde sofort übersetzt und auch in der Westschweiz rezipiert, aber eigentlich nur in der Westschweiz oder eben nur in der Schweiz. Ebenso Wilhelm Tell, auch dieses Buch erscheint in einem Westschweizer Verlag mit einem Westschweizer Übersetzer. Also es gibt da sozusagen zwei Frischs. Es gibt den Frisch für die Schweiz, der auch der streitbare Frisch ist, der politische Frisch, wobei man dort dann beispielsweise die Blätter aus dem Brotsack nicht übersetzt hat. Die sind, glaube ich, bis heute nicht übersetzt ins Französische. Natürlich auch die ganzen frühen Texte von Frisch. Also das ist sozusagen der Schweizer Frisch. Und dann gibt es eben den universellen Frisch, der in Paris verlegt und übersetzt wird. Und das sind dann die großen Romane. Und das ist jener Frisch, den man sozusagen für die Weltliteratur in Anspruch nimmt. Diese Zweispurigkeit, die bleibt und die hat sich vermutlich auch bis heute gehalten, weil man in Frankreich schlicht den Frisch des Dienstbüchleins und des Tell so in dieser Weise kaum rezipiert hat.
Und Dürrenmatt ist vor allem von Etienne Barillier, vom Westschweizer Schriftsteller Etienne Barillier, übersetzt worden. Hat das auch Auswirkungen auf den Markt, dass er dann mehr in der Westschweiz wahrgenommen worden ist?
Also bei Dürrenmatt ist die Sachlage noch etwas komplizierter und weniger klar als bei Frisch. Denn es gibt Dürrenmatt-Übersetzungen schon auch in Frankreich und es sind auch sehr verschiedene Übersetzer daran beteiligt. Übrigens hat auch der eben erwähnte Walter Weidli einiges von Dürrenmatt übersetzt. Also bei Dürrenmatt ist es auch nicht so, dass er gleich einfach den Verlag Gallimard gefunden hätte, der dann ihn eigentlich auch auf die große französische Bühne gebracht hat. Eben Dürrenmatt wurde zunächst vor allem im französischen Raum nicht etwa mit den Kriminalromanen oder so, sondern eben vor allem mit seinen Stücken bekannt.
Ja, das ist ja auch für Frisch der Fall, nicht? Man ist den leichteren Weg gegangen. Es ist natürlich sehr leicht, ein Theaterstück zu bringen, um ein Autor zu vertreten. Und da hat man eben diese Theaterstücke, die den Weltruhm begründet haben, nicht? Denn die Theaterstücke, die da aufgeführt wurden, die alte Dame, Romulus, die Physiker, oder bei Frisch eben Biedermann und Andorra, die haben den, und die chinesische Mauer, die haben den Weltruhm begründet, nicht?
Muss man das nicht gesondert auch anschauen, dass das Theater damals in der Westschweiz, vor allem im Vergleich zu Frankreich, dass das Theater in der Westschweiz ein Theater war, das viel stärker in der Tradition von Brecht gestanden hat als das französische Theater?
Das stimmt zum Teil nicht, denn man hat ja zum Beispiel auch ziemlich schnell Galilei gebracht im Theater Roman. Aber die Westschweizer sind ja dann auch auf Tournee gegangen, nicht? Die sind auf Tournee gegangen, zum Beispiel beim Festival in Montreal und haben das Schweizer Theater vertreten. Das heißt also, natürlich ist man auch ausgewiesen auf Erfolg, nicht? Und dieses Theater Roma, das hat ja wenig Zuschauer, nicht? Und die sind dann durchs Land gegangen mit diesem, zum Beispiel mit Biedermann, jahrelang hat man das immer wieder gebracht.
Ob es wirklich eine Brecht-Nachfolge gab, die in der Westschweiz stärker wäre als in der deutschen Schweiz, das weiß ich nicht, wage ich eher zu bezweifeln, vor allem, weil man einfach das Zürcher Schauspielhaus sozusagen als Stützpunkt und als großer Ausstrahlungspunkt auch hatte für die deutschsprachige Rezeption sowohl von Frisch wie von Dürrenmatt. Und dort waren ja auch während des Krieges noch die großen Brecht-Inszenierungen, Aufführungen gewesen. Also Brecht ist da natürlich auch als Ahnvater sozusagen, steht da ein Stück weit dahinter. Allerdings gibt es, und das ist dann doch wieder ein sehr spezielles Phänomen, es gibt dann aber sehr viel später in der Figur von Benno Besson natürlich einen Menschen, der nun wirklich die Vermittlung von Brecht und eben auch von Frisch besorgt. Das letzte Stück von Frisch überhaupt, das war ja dieses Stück Jonas und sein Veteran, das Stück, das Frisch 1989 zur Abstimmung über die Abschaffung der Armee verfasst hat. Und dieses Stück wurde parallel in Zürich und in Lausanne uraufgeführt in der Inszenierung von Benno Besson. Es ist auch gleichzeitig auf Deutsch und auf Französisch gedruckt erschienen. Und da gibt es effektiv eine erstaunliche Form der Synchronie, die aber wiederum beschränkt ist auf diese schweizerische Thematik und natürlich auf die Aktualität der damaligen Abstimmung und auch der Situation, der politischen Situation, des Falls der Mauer und so weiter. Also dort gab es tatsächlich über und via Benno Besson sozusagen einen direkten Anschluss an das Theater von Brecht und einen Rückbezug in die Swiss Romande.
Ja, wenn man die Kritiken anschaut und man zum Beispiel liest, was Apotello selber über die Stücke sagt. Er spricht nicht von Brecht, gar nicht. Er spricht von der Weltoffenheit und was die Romane anbetrifft, nicht nur die Tagebücher. Es ist so, dass man hier in Lausanne im Jahr 82 ein Stück aufgeführt hat, das heißt En Chemin war der Titel. Und das waren Auszüge aus dem zweiten Tagebuch. Und die hat man hier aufgeführt im Jahr 82. Das heißt also, über das Theater hat man die Prosa vorgestellt, wie man das auch bei Kafka gemacht hat, nicht? Aber das Theater war natürlich der einfachere Weg, immer.
Peter Otz?
Man muss sich vielleicht einfach auch in Erinnerung rufen, dass zu den 50er und 60er Jahren ja nicht nur der Kalte Krieg gehört, sondern auch die ganz große Rezeption des Existenzialismus. Also Kafka hat da natürlich auch seinen Anteil oder die Kafka-Rezeption ist auch sehr stark existenzialistisch geprägt. Und in dieses Feld eigentlich stoßen sowohl Frisch wie Dürrenmatt vor. Und ich denke, das ist auch ein Punkt, weshalb man eben in den Inszenierungen, aber auch in der Rezeption der Prosa immer stärker eigentlich auch bei Frisch vor allem abhebt auf Probleme, die existenziell kodiert sind, Probleme der Identität und so weiter. Auch das berühmte Bilderverbot und diese Dinge, die werden dann eigentlich sehr stark rezipiert auf diesem Hintergrund. Da ist in der französischsprachigen Welt natürlich eine enorme Rezeptionsbereitschaft da, die sich nun tatsächlich entfernt von dem, was man eben etwa mit dem Theater Brechts verbindet, also mit einer direkten Gesellschaftskritik und so weiter. Und dieses Klima gehört genauso wie der Kalte Krieg eigentlich zu diesem Rezeptionsumfeld, das für Frisch und für Dürrenmatt eigentlich günstig war, denn ihre Stücke stellten Fragen nicht nur eben der Gesellschaftskritik, sondern stellten auch Fragen des Individuums. Und Frisch hat das ja dann auch akzentuiert, etwa mit dem Stück Biografie, ein Spiel. Dieses Stück ist übrigens auch in der Westschweiz aufgegriffen worden, wie sehr viele andere. Tatsächlich ist es eben insofern auch symptomatisch, dass man die Fragen, die etwa das zweite Tagebuch stellt, dass man die dann auch direkt auf die Bühne bringt.
Peter Otz, Wilfried Schildknecht, kann man auch sagen, dass die Westschweiz Frisch und Dürrenmatt auch, denen etwas gebracht hat, nicht nur umgekehrt, dass die beiden großen Autoren der Westschweiz etwas gebracht haben?
Also ich würde sagen, dass zum Beispiel die Inszenierung von Triptychon mit anerkannten Künstlern in Lausanne Frisch sehr viel gebracht hat, nicht? Denn das hat ihm die nötige Distanz gegeben, um über das Stück zu reflektieren.
Als er es gesehen hat in der französischen Version?
Ja, ja. Mhm. Und er hat auch daraus gelesen auf Französisch ein paar Tage vorher. Mhm.
Allerdings muss man doch auch zugeben, dass Frisch nicht sehr intensiv sich beschäftigt hat mit der Frankophonie, der frankophonen Welt und mit der Westschweiz. Also es gab, soweit ich weiß, relativ wenig direkte Kontakte und Begegnungen, die Frisch zu Autoren der Westschweiz hatte. Das gilt übrigens auch in gewissem etwas vermindertem Maß für Dürrenmatt, der bekanntlich ja gesagt hat, das, was ihn am meisten in Neuchâtel, wo er ja immerhin über lange Zeit, über die größte Zeit seines Schaffens wohnte, das, was ihn da am meisten interessiere, sei der Bahnhof. Also man muss sagen, dass die beiden eigentlich eben sehr stark auf den deutschsprachigen Raum und dann letztlich auch auf einen internationalen Literaturraum ausgerichtet waren, der die Westschweiz nicht unbedingt brauchte.
Aber kann man nicht sagen, dass heute Dürrenmatt in der Westschweiz präsenter ist als Frisch?
Da kann ich mir keinen objektives Urteil bilden. Ich meine, man hat in der Genfer Zeitung hat man jede Erscheinung von Frisch und Dürrenmatt besprochen und oft in zwei Sprachen, einmal bei dem deutschen Erscheinen und einmal in Übersetzung, nicht? Bei beiden war es gleich, nicht? Bei beiden.
Peter Utz, wie nehmen Sie das wahr?
Ich denke auch, also beide sind immer noch präsent. Und beide sind auch in den Schulen sehr präsent, das darf man immerhin auch nicht vergessen. Auch in der Westschweiz ist Frisch und auch Dürrenmatt sind sozusagen Schulbuchklassiker geworden, im Deutschunterricht viel benutzt, um es mal etwas hölzern zu sagen, aber auch mit dem leichten Unterton, dass man sie dadurch nicht unbedingt immer liebt. Und die Präsenz ist da. Das, denke ich, hat sich bis heute gehalten, wobei es sich dann eben beschränkt auf ein paar wenige Werke, die immer und immer wieder kommen. Also bei Frisch ist es ja auch typisch, auch das am meisten überhaupt verkaufte Buch von Frisch ist der Homo Faber. Und auch dieses Buch wird in der Westschweiz, soweit ich das etwas sehe, in den Schulen noch am meisten gelesen. Bei Dürrenmatt ist es wohl die alte Dame.
Wie ist es bei Ihren Studentinnen und Studenten? Lesen die Frisch?
Ja, sie lesen Frisch, sie lesen Dürrenmatt auch und die Aktualität dieser Autoren leuchtet eigentlich unmittelbar ein. Also ich habe eigentlich immer sehr gutes Echo gehabt und auch die komplexeren Werke von Dürrenmatt oder Frisch stoßen auf ein großes Echo, denn die Auseinandersetzung mit der Schweiz und mit der Gegenwartssituation der Schweiz, auch im politischen, aber auch dann vielleicht eher im persönlichen oder vielleicht auch in dem Stichwort Gefängnis und Freiheit. Diese Auseinandersetzung hält eigentlich an und man kann sie sehr gut eigentlich durch die Werke von Frisch und Dürrenmatt in Gang setzen.
Ja, dazu würde ich sagen, dass für mich eigentlich das wichtigste Buch für die Gemeinschaft, für die Beziehung zur Wirklichkeit, das erste Tagebuch von Frisch ist, nicht? Das ist ein Buch, von dem ich mir wünsche, mit dem zweiten Tagebuch auch, dass sie jeder Schweizer lesen sollte und jeder Weltbürger lesen sollte. Aber ob das geschieht, das ist eine ganz andere Frage, nicht? Und wenn Herr Utz sagt, Homo Faber ist das meistgelesene Buch, würde ich sagen, der falsch verstandene oder missverstandene oder nicht richtig verstandene Homo Faber sicher, weil es das leichteste Buch ist. Und man kann, glaube ich, von der heutigen Zeit kaum erwarten, dass sie sich an den Stiller heranmacht oder an eben die Werke, die viel komplexer sind.
Da hört man den Literaturkritiker natürlich sehr klar durch. Das liegt natürlich auch an den Lehrpersonen, auch welche Bücher sie einführen. Ja,
im Unterricht natürlich schon, aber im Unterricht muss man auch... Dürrenmatt ist im Unterricht viel schwieriger zu lesen, wenn man absieht von den Kriminalromanen. Nicht? Die alte Dame ist das kein leichtes Buch.
Können Sie uns noch etwas Schwieriges erklären? Die Frage ist ganz einfach. Was ist denn der Unterschied zwischen den welschen Autoren und den Deutschschweizer Autoren? Bei den Deutschschweizer Autoren, da gibt es nach Frisch und Dürrenmatt doch einige, die so im Dunstkreis von Max Frisch geschrieben haben. In der Westschweiz, sagt man, wäre das eine ganz andere Literatur, die da entstanden sei nach Ramü mit Schesse und allen, die dann noch nach Schesse gekommen sind. Wie sehen Sie das, Wilfried Schilknecht?
Ich würde sagen, es gibt schon auch in der Westschweizer Literatur etwas, was man mit der Bildniszertrümmerung von Stiller in Beziehung bringen könnte. Und das sind die Romane zum Beispiel eines Wöhler oder eines Berger, der versucht, eine eigene Sprache zu schaffen, eine Sprache, die nicht der offiziellen Sprache, der Gewohnheitssprache entspricht, sondern eine Sprache der Suche nach dem eigenen Ich, ein Ich ohne Sprache, das nach seiner Sprache sucht und stammelt. Starbeispiel Love, der Walliser Love, nicht? Solche Autoren gibt es auch. Aber der Unterschied ist, dass die Beziehung zur Politik viel distanzierter ist. Dass man nicht immer so eingeht auf bestimmte konkrete Probleme. Frisch geht ja ganz konkret ein auf spezifisch Schweizer Probleme, spezifische. Und der Unterschied ist auch in der Übersetzung, nicht? In der Übersetzung spürt der Deutschschweizer, Biedermann zum Beispiel, sie spüren sofort, das ist die deutsche Schweiz. Das ist ein Deutschschweizer, nicht? Das spüren sie auch im Stillen, in gewissen Passagen, zum Beispiel der Verteidiger Bohnenblues, nicht? Das ist der Schweizer, nicht? Man hört den Schweizer, Deutschschweizer Sprachton. Den hören sie in der Übersetzung nicht. Das heißt schon, die Übersetzung schafft eine größere Distanz.
Peter Hutz?
Vielleicht hat es auch grundsätzlich etwas damit zu tun, dass man in der Westschweiz eigentlich immer wieder sagt, die Deutschschweizer Autoren seien die politischeren Autoren. Also ich folge da Herrn Schilknecht. Allerdings ist das eben auch eine, in gewissem Sinn eine Zuschreibung, die aus der Erfahrung eines gewissen Defizits vielleicht auch kommt. Also man denkt dann eben auch im Zusammenhang mit der Diskussion über die Littérature engagée, dieses Engagement, das finde sozusagen jenseits des Röstigrabens statt, also Dürrenmatt und Frisch seien die engagierten Autoren par excellence. Überhaupt seien alle Deutschschweizer Autoren engagiert, während eben die Westschweizer Autoren dieses nicht seien. Das ist ein Klischee, das sich bis heute auch in der Literaturkritik hält und das dann natürlich auch eine ganz große Zahl der Deutschschweizer Autoren verdunkelt sozusagen. Ja. Also Frisch ist sicher das eine Exempel, aber es ist eben auch typisch, dass man ihn als politischen Autor schon von Anfang an als politischen Autor wahrgenommen hat und wahrnehmen wollte und dass man aber das auch nur in der Schweiz so tat, in der Westschweiz eben bezogen auf Dienstbüchlein, Wilhelm Tell und diese Texte. Und das hat man in Frankreich nicht in der gleichen Weise so wahrgenommen. In Frankreich ist Frisch ein weniger politischer Autor.
Ich wollte nur sagen, dieses Politische, nicht? Das ist eine erste Phase, da übersetzt man Dürren, da übersetzt man Diegelmann, Otto Walter und so weiter, nicht? Das ist die erste Phase in der Westschweiz, Deutschschweizer engagierte Autoren. Aber dann darf man nicht vergessen, dass die Übersetzungsarbeit und der Verlage hier ganz großartig ist, wenn Sie sich vorstellen, dass zum Beispiel Gerhard Meyer, der ganze Gerhard Meyer übersetzt ist, das ist absolut großartig, nicht? Und das hat nichts mit engagierter Literatur zu tun.
Gibt es nicht auch einen Unterschied im Verhältnis zur Sprache, dass Westschweizer Autoren ein anderes Verhältnis zur französischen Sprache haben als Deutschschweizer Autoren?
Ja, sicher. Das Formbedürfnis hier, die Leichtigkeit, die Eleganz, das hat auch bei den Stücken interessiert, nicht? Das hat zum Beispiel im Don Juan sehr interessiert, nicht? Wie man das bringen kann, dieses komplizierte Stück, nicht?
Ja, und man muss vielleicht grundsätzlich auch sagen, dass die ganze kulturpolitische Situation eine völlig andere ist. Der deutschsprachige Sprachraum und Kulturraum ist mehrpolig. Der hat keine Sprachnorm. Dürrenmatt hat ja sehr erfolgreich operiert mit seinem helvetischen Akzent in der Deutschschweiz, aber vor allem auch in Deutschland. Frisch hat das natürlich nie betrieben. Im Gegenteil, Frisch wollte immer sozusagen das Surkampdeutsch sprechen. Aber der deutschsprachige Raum ist so mehrpolig, dass er eben gerade auch Abweichungen zulässt oder sogar honoriert. Und das ist im französischsprachigen Raum noch nicht der Fall. Und da haben die Autoren der Westschweiz immer das Bedürfnis, sozusagen die Pariser Norm zu erfüllen oder sogar überzuerfüllen. Zumindest ist das virtuell bei ihnen immer präsent. Und die Anerkennung läuft eben über Paris. Es ist eben auch da in diesem Punkt dann relevant, wo man übersetzt wird und welches Französisch das dann da durchkommt. Also die Tatsache etwa, dass man den französischen Stiller sozusagen nicht mehr schweizerisch hört und dass da wirklich keine Tonlage mehr ist, die man mit der Schweiz assoziieren kann, hat auch damit zu tun, dass der Roman eben in Frankreich übersetzt wurde.
Ja, da möchte ich aber doch ergänzen, dass dieses Urteil gegenüber den Westschweizer Autoren ein bisschen hart ist. Denn es ist nicht so, dass ein Love irgendwie nach Veröffentlichung sucht. Das ist auch nicht so für Paget und so weiter. Das sind Leute, die wirklich ihre eigene Sprache suchen, in keiner Beziehung zu Paris. Die kümmern sich nicht um Paris. Das ist auch eine Distanzierung, ist auch geschehen in diesem Bereich.
das würde ich überhaupt nicht bestreiten. Ich meine nur, dass diese Norm eben doch sehr stark präsent ist. Und diese Norm hat dann auch, das muss man einfach sehen, hat auch gewisse ökonomische Seiten. Also wer wird in Paris verlegt und wer kann seine Bücher in Frankreich eben wirklich auch verkaufen. Aber dass es eben gerade dadurch auch ein großes Bedürfnis der Abgrenzung gibt und auch das Bedürfnis, eine eigene Stimme zu finden, das allerdings teilen dann wieder die Westschweizer Autoren, die genannten eben wie Love, sicher mit einigen Deutschschweizer Autoren.
Ja, und ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses engagierte Gespräch zur Frischrezeption in der Westschweiz, Wilfried Schildknecht und Peter Utz.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.